Zur Geburt Jesu Christi lebten 300 Millionen Menschen auf unserem Planeten. Heute sind es 7 Milliarden. In jeder Minute kommen 156 weitere Menschen hinzu. Stufe 1. Die Wachenden haben eine gemeinsame Welt, doch im Schlummer wendet sich jeder von dieser ab an seine eigene. Heraklit. Elisha wurde von der Stille geweckt. Sonst waren es die Schreie, die sie in unregelmäßigen Abständen aus dem Schlaf hochschrecken ließen, doch heute Nacht war es anders. Heute Nacht blieb es stumm an ihrer Brust. Noel, flüsterte sie und tastete nach dem Köpfchen ihres Sohnes. Es war kurz vor 1 Uhr morgens, also gab es vermutlich keinen Strom in Lupampangaku, der Endstation, wie Quezon Citys größter Slum im Großraum Manila von den Bewohnern genannt wurde. Doch selbst wenn sie Licht hätte machen können, hätte Elisha sich dagegen entschieden. Jay schlief, und das war ein Segen. Sie wollte ihren 7-Jährigen nicht wecken, sonst würde er sich wieder daran erinnern, dass es gestern nichts zu essen gegeben hatte. Gleich, mein Schatz, hatte sie spät abends auf seine ungeduldigen Fragen reagiert und dabei das köchelnde Wasser umgerührt. Du hattest einen anstrengenden Tag in Payatas. Ruh dich aus. Ich weck dich, sobald die Suppe fertig ist. Er hatte genickt mit der ernsten Miene seines Vaters Christopher, die Augen gerötet vom vielen Reiben, aber gegen die Dämpfe auf der größten philippinischen Müllkippe war man einfach machtlos. 10.000 Scavengers arbeiteten dort, Aasgeier, wie sie sich selbst bezeichneten. Die Hälfte von ihnen Kinder wie Jay, immer mit dem Schlachtruf 100 auf den Lippen, sobald ein neuer Müllwagen aus der 15-Millionen-Metropole eintraf. 100 stand für 100 Pisos, der Preis für 1 Kilo Kupferdraht. Mit Metall konnte man sehr viel mehr als mit Plastik verdienen, weswegen Jay 10 Stunden des Tages damit verbrachte, Autoreifen und Elektrokabel zu verbrennen, um das billige Gummi von dem wertvollen Rohstoff zu lösen. Zum Glück war er ein folgsamer Junge und hatte sich gestern in seine Ecke auf den mit Sand ausgestopften Reissack gelegt, ohne zuvor in den Topf auf der Feuerstelle zu blicken. Sonst hätte Elisha ihm erklären müssen, weshalb sich nichts als Wasser und Kiesel darin befanden. Mein Kind hungert und ich koche Steine. Elisha wunderte sich, dass sie überhaupt noch die Kraft zum Weinen fand. Zum Stillen fehlte sie ihr anscheinend. Noel? Sie versuchte vergeblich, ihren kleinen Finger zwischen die Lippen des Neugeborenen zu stecken. 6 Tage war er jetzt alt, und anfangs hatte er noch mit Inbrunst an allem genuckelt, was sein Mund berührte. Heute ballte er nicht einmal mehr die Fäustchen. Seit sie vor 2 Jahren zum ersten Mal den Fuß in diese Schattenwelt gesetzt hatte, wurde sie das Gefühl nicht los, in einem umgekippten Bienenstock zu leben. 10.000 Seelen, zusammengepfercht am Rande der Müllkippe, verschmolzen in Lupampangaku zu einem lebenden Organismus. Eine sich windende und wachsende Wellblechschlange, gespeist von einem niemals abreißenden Nachschub an menschlichem Strandgut, eingehüllt in eine Wolke ätzend säuerlichen Gestanks nach Abfall und Exkrementen. Hin und wieder häutete sich die Schlange. Wirbelstürme und Regenfälle rissen ganze Wohnstreifen ab und trieben sie mitsamt ihrem kläglichen Inhalt wie Plastiktüten vor sich her. Viele schon hatten versucht, die Schlange zu töten. Gedungene Helfer legten Feuer, Planierraupen überrollten versehentlich schlafende Familien. Oder die Schlange vergiftete sich selbst, indem sie ihre Kinder in dem grünbräunlichen Fluss badete, in dem wegen der eingeleiteten Industriebrühe schon lange keine Fische mehr schwammen. Doch Elisha wusste, sie hätte es noch schlechter treffen können. Ihre Hütte im Herzen des Slums war groß, ganze 4 Quadratmeter für nur 6 Personen, und ihre Wände bestanden aus festen Kartonbrettern, nicht aus einer losen Plane wie die der Nachbarbehausung. Seit einem halben Jahr, seitdem ihr Mann Christopher nicht mehr lebte und ihre 2 Brüder in der Stadt auf einer Baustelle übernachten durften, hatten sie genügend Platz gehabt und Jay musste nicht im Sitzen schlafen, so wie sie selbst es tat. Angelehnt an den Sperrholzverschlag für die Notdurft, das Baby an die ausgedörrte Brust gepresst, hatte sie versucht, die Augen zu schließen und war tatsächlich für einige Stunden in einen Traum von einem besseren Leben gesunken, das sie aus dem Fernsehen kannte. Auch sie hätte sich hinlegen, die Beine ausstrecken können. Platz war genug, aber sie hatte Angst vor den Ratten. Letzte Woche erst hatten sie dem Säugling ihrer besten Freundin in den großen Zeh gebissen. Das Fieber hatte das 10 Wochen alte Mädchen nicht überlebt. Und wird Gott dich auch zu sich nehmen, Noelle? Ist das sein Plan? Noch war ihr Baby nicht gestorben, wie sie erleichtert feststellte. Noch hörte sie seinen rasselnden Atem, zitternd wie der eines alten Mannes. Sie spürte Noelles Bauch hart und unnachgiebig mit jedem Atemzug gegen ihre Hand drücken. Und in dem fahlen Mondlicht, das durch die Lücke im Wellblech fiel, sah sie seine großen Augen, dunkel glänzend wie Klavierlack. Sylvania, eine katholische Ordensschwester, die hin und wieder nach ihnen sah, dachte, es wäre die Armut, die das Gesicht einer 22-Jährigen in das einer alten Frau verwandelt hatte. Aber sie irrte sich. Es war die Scham. Alicia schämte sich, Steine zu kochen, weil die 200 Pisos, die Jay in den letzten 2 Tagen zusammengeschuftet hatte, gerade einmal für Senor Ramos reichten, einen Händler aus Makati, der einen Schlauch durch das Elendsviertel gelegt hatte, um hier das Wasser mit einem satten Aufschlag zu verkaufen. Er nahm viel mehr Geld, als die Reichen zahlen mussten, die nur wenige Kilometer entfernt in ihren klimatisierten Villen hinter meterhohen stacheldrahtbewehrten Zäunen in ihren Swimmingpools badeten. Alicia schämte sich, ihren Sohn am nächsten Morgen wieder auf die Deponie schicken zu müssen, damit er barfuß, nur mit einer dreckigen Unterhose bekleidet, in dem Müll herumstocherte, in einer Wolke von Fliegen stehend, glücklich, wenn er einen halbvollen Joghurtbecher fand, denn den konnte man noch an Ort und Stelle auskratzen. Sie schämte sich dafür, dass sie keine richtige Frau war, dass sie keine Milch geben konnte und ihre Brüste versiegt waren, ausgetrocknet wie der karge Acker ihres Vaters im Nordosten des Landes. »Er braucht einen Arzt!« Die Stimme ihres Sohnes riss sie aus der Lethargie, in die sie verfiel, wenn sie zu viel grübelte. »Du bist wach, Jay?« sagte sie leise. Ihr Sohn setzte sich in der Dunkelheit auf. »Ich hab dich weinen hören, Mama. Das tut mir leid. Mach dir um mich keine Sorgen. Bring lieber meinen Bruder weg.« Gerade erst 7 und Jay sprach mit dem bestimmten Tonfall seines Vaters. Es gab vieles, das Christopher ihm vererbt hatte. Die traurigen Augen, der ernste Blick, die großen Hände. Der Sinn für Zahlen. Jay liebte Mathematik und war ein Ass im Kopfrechnen. Und natürlich das Schicksal, in Armut zu leben. »Einen Doktor können wir uns nicht leisten«, sagte Alicia matt. Jay streckte sich und stand auf. »Ich kenne einen, der behandelt umsonst.« »Nichts im Leben ist umsonst.« »Er ist Arzt und kommt auf die Müllkippe, um nach Ihnen zu sehen.« »Nach Ihnen?« Alicia zündete eine Kerze an, wobei sie sich fragte, ob sie Bedauern in Jays Stimme hörte. Sehnte er sich danach, zu Ihnen zu gehören? Zu den etwa 300 Kindern, die nicht wie sie nur am Rand, sondern permanent auf der Deponie lebten? Sie träumten davon, Sportler zu werden, Pilot oder, wie Jay, Mathematiklehrer. Und sie erzählten einander von ihren Plänen, während sie nach der Arbeit Rugby schnüffelten. Brauchte er diese nach Klebstoff süchtige Gemeinschaft mehr als seine Mutter? Alishas größte Angst war, dass ihr Sohn eines Tages nicht mehr nach Hause kommen, sondern sein Lager gleich dort im Abfall aufschlagen würde. »Heinz ist ein netter Mann.« »Was ist das denn für ein Name?« »Ein Deutscher. Er ist gut zu uns.« »Hm.« Längst hatte sie den Glauben an das Gute im Menschen verloren. Nicht erst, seitdem Christopher bei einer Polizeikontrolle erschossen worden war und der Polizist ihr seine letzten Habseligkeiten nur unter der Bedingung hatte aushändigen wollen, dass Alicia mit ihm schlief. »Alicia! Jay!« Die Flamme der Kerze erlosch, als der Duschvorhang, der als Tür der Hütte herhalten musste, ruckartig zur Seite gezogen wurde. Sie konnte das Gesicht des Mannes nicht sehen, da er ihr mit seiner Taschenlampe direkt in die Augen leuchtete, aber an der heiseren Stimme hatte Elisha ihren Cousin sofort erkannt.
»Marlon, was willst du hier?«
»Beeilt euch«, keuchte der junge Filipino. »Los, wir müssen weg!«
Marlon arbeitete nicht in den Müllbergen. Er war Kurier, der schnellste unter den jungen Männern, die für Edwin, den Slumlord des Viertels, Drogen und andere Ware auslieferten.
»Wieso? Was ist los?«
Instinktiv presste sich Elisha ihr Baby noch fester an die Brust.
»Hörst du das denn nicht?«
Marlon leuchtete mit der Taschenlampe zur Decke.
»Ja und?«
Hubschrauber näherten sich. Nichts Besonderes. Die Lichtfinger ihrer Suchscheinwerfer tasteten jede Nacht die Dächer der Slums ab. Ihr Wummern gehörte zum nächtlichen Puls der Schlange.
»Sie riegeln uns ab!«
»Was?«
fragten Elisha und Jay wie aus einem Mund.
»Die Straßen, jetzt!«
»Was redest du da?«
»Alle Zufahrten werden gesperrt, die Brücken blockiert, die gesamte Deponie wird abgeschottet. In einer halben Stunde kommt hier keiner mehr raus«,
warnte Marlon. Der sorgenvolle Unterton in der Stimme war untypisch für einen Mann, dem drei Striche in die Unterlippe eintätowiert waren. Einen für jeden Auftragsmord, der auf das Konto des 16-Jährigen ging.
»Was sollen wir tun?«, fragte Jay.
Der Junge bewunderte Marlon, ahmte seine Körperhaltung nach, seinen Gang und jetzt auch seinen mühsam beherrschten Tonfall.
»Lasst alles stehen und liegen. Wir dürfen keine Zeit verlieren.«
»Halt! Nein!«
Elisha hielt Jay am Handgelenk zurück, der sich bereits an ihr vorbeischieben wollte. »Wir gehen nirgendwo hin, bevor du uns nicht sagst, was hier vor sich geht.«
Marlon atmete schwer aus und fuhr sich erschöpft über den kahlrasierten Schädel. »Ich weiß nichts Genaues, aber die Armee rückt an. Im Auftrag der Gesundheitsbehörde.«
»Die Armee?
Was haben die vor?«
»Sie sagen, es ist wegen der neuen Krankheit. Du hast es im Radio gehört, oder? Sie haben Angst, die Seuche ginge von uns aus.«
Elisha nickte. Sie hatte eine Unterhaltung am Brunnen aufgeschnappt. »Wenn wir dieses Brackwasser hier trinken können, werden wir auch die Manila-Grippe überleben«, hatte sie sich gedacht und den Gerüchten keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Drogen, Gewalt, Krankheiten, Hunger. Es gab Millionen Möglichkeiten, an denen man hier verrecken konnte. Wieso sollte sie sich um eine weitere sorgen?
»Du meinst, die wollen uns in Quarantäne stecken?«,
fragte sie.
»Das gesamte Quartier?«
»Nein!«
Marlon schüttelte den Kopf. Das Wummern der Hubschrauber über ihren Köpfen wurde lauter.
»Ich glaube, sie wollen uns töten.«